Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 210. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für diese Folge bin ich aufgebrochen in ein Gebiet, das man nicht sofort mit großen Weinen verbindet. Ramstal, ein kleiner Ort in einem Seitental der Fränkischen Saale. Dort, kurz vor der Rhön, ist die Landschaft karg, der Muschelkalk steht oft dicht unter der Oberfläche. Und genau hier bewirtschaftet Gerald Baldauf mit seiner Familie einen der größten Biobetriebe Frankens. 50 Hektar Fläche, eigene Weinberge und langjährige Traubenlieferanten, mehrere Generationen in einem Betrieb. Und der feste Wille, nicht einfach nur Bio zu sein, sondern einer der qualitativ führenden Betriebe in Franken zu werden. Gerald ist kein Lautsprecher. Er ist einer, der denkt, reflektiert, ausprobiert. Jemand, der noch selbst durch die Weinberge geht, auch wenn der Betrieb längst so groß ist, dass andere das übernehmen könnten. Wir sprechen im Podcast über die Gratwanderung, wenn ein Betrieb sich als Bio-Weingut versteht, aber nicht jeder Wein Bio-zertifiziert ist. Über die Top-Linie Klees, über die Spannung zwischen Anspruch und Markterwartung, über Skaleneffekte, Lieferantenbindung, Frost, Sonnenbrand, Wasserknappheit und die Frage, was der Silvaner heute leisten kann, wenn man ihn ernst nimmt. Gerald erzählt offen von seinen Zweifeln und Überzeugungen, von Rückschlägen, die wehtun und von Visionen, die tragen. Er spricht über das, was Bio leisten kann und wo es an Grenzen stößt. Und er macht keinen Hehl daraus, dass auch der beste Plan manchmal nicht gegen Hagel, Frost oder Absatzrückgang hilft. Ein Gespräch mit einem Winzer, der tief in seiner Region verwurzelt ist, aber den Blick nach vorn richtet. Der sagt, man muss rausgehen, sich zeigen, nach vorne schauen, nicht klagen, gestalten. Viel Freude mit dieser spannenden Episode und mit einem Mann, der nicht den perfekten Betrieb führt, aber den Mut hat, jeden Tag an ihm zu arbeiten. Los geht's! Guten Morgen, Gerald. Schön, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch, das wir gleich führen.
Wo erwische ich dich gerade?
Ja, ich bin im Weingut in einem kleinen Nebenräumchen, in dem es hoffentlich relativ ruhig ist. Das ist damit wir uns da gut verstehen. Ja.
Wo genau ist euer Weingut?
Ja, unser Weingut ist in Franken, im nördlichen Teil von Franken, also ganz an der Spitze. Kurz vor der Rhön, jetzt geografisch gesehen, sagen wir mal so, oder autobahnkilometermäßig zwischen Fulda und Würzburg, Abfahrt Hammelburg, dann geht es nach Ramstal. Also nicht im Zentrum des Fränkischen Gebietes, sondern etwas extern davon.
Etwas extern davon. Da kommen wir später nochmal zu, weil das natürlich auch klimatisch Besonderheiten mitbringt. Gerald, du bist ja, so will, der Chef eines der größten Biobetriebe in Franken. Trifft man dich denn trotzdem noch selbst im Weinberg an?
Ja, also mein größtes Biobetrieb Franken, okay, ja, haben wir da keine großen Gedanken gemacht. Ja, klar, also es ist halt so, dass die letzten Jahre schon jetzt gerade das Thema im Biopflanzenschutz schon ein bisschen fesselnd waren und da muss auch ich ab und zu mal halt dazu oder darf dazu. Also es ist jetzt auch nicht schlimm, sondern man muss ja bei uns also als Weingut auch in allen Themen mitsprechen können, wenn die Mitarbeiter oder die eigenen Verwandtschaft, Söhne, Neffen da mit dabei sind. Aber nein, jetzt natürlich bin ich jetzt in der Handarbeit, die draußen ist jetzt nicht dabei, sondern eher so, wie man halt heutzutage sagt, im Controlling und vielleicht auch manchmal im Besserwissen.
Das heißt, wenn du zu Fuß dich durch die Weinberge bewegst, dann eher aus Muße, ne?
Genau.
Gibt es da vielleicht einen Ort, der besonders aufgeladen ist für dich, vielleicht weil du da als Kind mit dem Vater unterwegs warst oder weil du auch mal im Weinberg bei den Spaziergängen eine wichtige Entscheidung getroffen hast?
Ja, da gibt es schon, da hat ja jeder seine Bereiche, die mal bei uns im Ort ist jetzt das Terroir Efson-Punkt, in dem man halt die schöne Lage des kleinen Ortes Ramsdal von oben ein bisschen betrachten kann und quasi alle Täler, die so wie so ein Seestern außen rumliegen, wo die Reben stehen, wunderbar im Blick hat. Also das ist so, schon so ein Punkt, wo wir auch mal, wenn wir unsere Nordic Walking Tour machen, das öfters vorkommt, also da immer so ein bisschen Rast machen und mal ausschnaufen. Also das sind halt so die, beim Golf sagt man so die Signature Points. Ja. Das ist sowas gibt es halt in unserem Ort auch, aber da hat ja jeder seine, manch einer fühlt sich im Wald hinten dran ein bisschen wohler. Ja. Das ist halt je nachdem unterschiedlich. Aber ich will natürlich Weinberge sehen. Das ist
du liebst bisschen, die Aussicht.
Genau.
Ja. Ja. Also großer Betrieb, das haben wir gesagt. Ihr habt Eigenflächen, ihr habt aber auch Anlieferer. Die gesamte Familie ist an Bord. Das sind ja zwei Familien. Und wenn man die Söhne und Enkel noch dazu rechnet, bald auch noch ein paar mehr. Vier Familien vielleicht. Wie sieht da euer System heute konkret aus? Wer macht was und wie haltet ihr schlussendlich auch alles zusammen?
Ja, also Familie, es besteht ja jetzt aus, wie unser Logo eigentlich sagt, die zwei, das sind die zwei Brüder. Dann haben wir noch zwei, am Logo zwei so Goldpunkte nebendran, das sind unsere Goldstücke, also unsere Frauen. Dann mittlerweile ist ja mein Sohn dabei und mein Neffe, also von Enkel weiß ich noch nichts. Also, kann ja alles kommen. Da warst du vielleicht einen Schritt weiter. So. Aber nein, also es ist halt so, dass wir verschiedene Aufgabenbereiche haben. Aber trotzdem ist es so, dass jetzt niemand, wenn einer ausfällt oder weg ist oder auch mal bei der Urlaub macht, dann den Bereich stehen lässt. Also wie gesagt, ich selbst bin vom Weinbau bis zum Keller mit aufgewachsen, gehe davon aus, dass ich da ganz gute Kenntnisse und Fähigkeiten habe. Und bei meinem Bruder ist es genauso. Also das ist halt, da hat jeder seinen Fokus. Weil ich bin da mehr, sagen wir mal so, auch außer neben dem Kellerbereich jetzt mehr für Marketing und Vertrieb und die ganzen wirtschaftlichen Sachen zuständig. Mein Bruder dann mehr mit meinem Sohnemann für den Weinbau draußen und jetzt was so interne Logistik, Abfüllung und die ganzen Sachen geht. Aber es wird immer über alles gesprochen und das muss jeder eigentlich auch von allen Bereichen Kenntnis haben und damit man auch dementsprechend handeln kann, falls mal, wie gesagt, jemand ausfällt oder es irgendwelche Engpässe gibt, die man nicht voraussehen kann.
Das heißt, bei so großen Entscheidungen setzt ihr euch im Familienrat zusammen?
Ja, ohne Zweifel. Also wir machen das auch täglich halt, also dass wir uns so drüber unterhalten und zweimal die Woche wird auch dann ein bisschen bei einer Tasse Kaffee über gesprochen, wie denn das ganze Prozedere die nächsten Wochen, Tage abläuft und was so aufgefallen ist, weil alles kriegt man natürlich auch nicht mit. Also das Kommunikation ist ohne geht's nicht, das ist das Wichtigste. Sonst läuft das Schiff auch nicht auf der Spur, in der es laufen soll. Ne?
Genau. Das ist ja eine gewisse Größe, die ihr erreicht habt. Wie viel Hektar sind es denn insgesamt?
Ja, wir vermarkten jetzt so roundabout 50 Hektar in der Größenordnung. Und jetzt im Eigenanbau haben wir bei uns rund um den Kirchturm, also bis Ramsdal, Hammelburg, Westheim, 16 Hektar und dann nochmal im Bereich Würzburg sind es 14 Hektar und dann noch Traubenzulieferer, die halt kreuz und quer gestreut sind im ganzen fränkischen Ländchen.
Aber dann ist das ja der Anteil der Traubenlieferer ja nicht sehr groß, oder?
Nee, also ich würde es mal ganz grob gesagt, ohne jetzt mathematisch aufs Komma zu kommen, wir sind so das gedrittelt, also eins, wie gesagt, vor der Haustür, ein Biobetrieb außerhalb und die Traubenablieferer.
Ein weiteres Drittel.
Auch ein Drittel und da sind wir so in der Art ganz gut aufgestellt. Mit Rebsorten, mit Qualitäten, aber auch mit Lieferfähigkeit, die eventuell ja durch Fröste, Hagel und was so alles kommen kann,
regional
ein bisschen unterschiedlich sein können.
Habt ihr denn langfristige Verträge mit den Anlieferern?
Wir haben langfristige Handschläge,
okay.
Also Verträge. Das ist halt immer so auf Gegenseitigkeit. Man ist da schon Jahrzehnte verbunden und die wissen, was wir wollen. Ich weiß, was sie sich wünschen. Und es ist zum Glück jetzt bei uns jetzt nicht so, wie es in anderen Anbaugebieten ist, dass da jetzt jedes Jahr der Lieferant quasi einen Kunden, also seinen Abnehmer wechselt. Also geht auch nicht. Also man muss ja auch in jeder Weingut irgendwo seine Sortenstruktur haben, die man auch vermarkten kann. Ja. Da kann ich ja jetzt nicht heute hü und morgen hopp. Und es sind ja auch ein paar klasse Sachen dabei, die man halt wirklich auch als Renommee des Weinguts hat. Und die können genauso von sehr guten Trauben erzeugen, wie aus dem eigenen Weingut stammen. Also das, da habe ich ja kein Problem damit.
Mhm. Ja, und ihr guckt auch sicherlich ein bisschen, wie dort gewirtschaftet wird, oder überlasst ihr das komplett den Zulieferern?
Nee, also wir schauen uns das schon an. Aber wir gehen jetzt nicht mit dem iPad durch die Landschaft und machen da Haken hin, das ist gemacht oder das ist gemacht, sondern also wir haben da das Glück, dass wir wirklich schon, ich würde sagen, das sind 3-Sterne-Winzer, die wir auf alle Fälle haben. Und da muss es gar keine 4 und 5 gerne 5 Sterne sein.
Da ist die Motivation hoch.
Hoch, ja. Es ist auch bei unseren Traubenablieferern immer wichtig, und die hören das auch gern, und dass sie ihre Arbeit bestätigt bekommen. Und das ist also, deswegen ist die Leistung, die vorher reingelegt wird, auch dementsprechend. Also man muss das schätzen, und dann wird das, dass wir die Trauben nehmen und auch versuchen, das Beste draus zu machen, das wird genauso geschätzt. Also das ist auch, sagen wir mal so, wie es in der Familie ist, auch nicht anders da.
Und man hört ja jetzt aktuell schon mal vom ein oder anderen größeren Winzer in der Pfalz, oder ich habe es auch von der Saar gehört, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten könnte man sagen, Trauben zugekauft haben, die jetzt selbst vor Absatzproblemen stehen und dann einfach nicht mehr abnehmen, die Verträge relativ robust kündigen. Kann das auf euch oder auf eure Lieferanten auch zukommen?
Nee, das schließe ich mal aus. Also da, wir haben ja, wie du vorhin schon gesagt hast, auch viele selber eigene Pachtflächen, die man dann wirklich auf die Waage legen muss, ob die perfekt zu der derzeitigen Zeit passen oder ob man da Veränderungen vorsieht oder auch schon macht. Aber jetzt bei unseren Traubenablieferern, da ist es ganz einfach so, dass diese Sachen eigentlich fest eingeplant sind, und ja, da ist auch wir auch eine ganz einfach persönliche Verpflichtung den Menschen, den Familien
gegenüber
haben und nicht von heute auf morgen da jetzt existenzielle Probleme schaffen müssen sollen. Also auch wenn es vielleicht eine einfache Lösung wäre, aber nee, da ist mir zu viel Mensch, hoffe ich doch, dass es so ist.
Ja, ja. Was mich interessiert, ist denn eure Größe ein Vorteil? Gibt es da Skaleneffekte bei der Kostenstruktur, von denen kleinere Betriebe nicht profitieren?
Ja, also das ist, denke ich, auf alle Fälle. Also die Betriebsgröße, die wir jetzt haben, wenn ich schon an die Technik sehe, ist jetzt mal ganz lapidar daher gesprochen, ob jetzt eine Traubenpresse für 100.000 Euro, ob sie 10 Arbeitstage hat oder 25, braucht man nicht rechnen, ist eine ganz andere Rentabilität drin oder Füllanlage. Da diese Sachen sind auch klar. Oder selbst auch jetzt bei den Weinbergsmaschinen, ob ich am Schlepper im Jahr 300 Arbeitsstunden drauf war oder 500 oder 600, das ist halt dann für die Maschinen kein großes Problem, aber den Wert, den man vorher investieren muss, der ist ja trotzdem der gleiche. Und natürlich, was durch die Größe auch da ist, dass man eine gewisse Marktdominanz schon hat, jetzt gerade im regionalen Bereich, sagen wir so, um die 50 Kilometer um unseren Ort runter, raufwärts oder runter bis Würzburg, da sind wir schon sehr bekannt, hat damit auch zu tun, dass wir uns halt auch in vielen Märkten Lebensmittel und auch Fachhändlern und so Sachen findet. Und natürlich auch jetzt, wenn irgendwelche mediale Sachen zum Thema Wein kommen in der regionalen Presse oder Radio und solche Sachen, bist halt doch immer der zuerst gefragt wird um sein Statement. Und da haben wir schon einen gewissen Vorteil drüber. Und natürlich auch in der heutigen Zeit Werbemaßnahmen über die Social Media Kanäle oder andere Sachen, was jetzt dann so läuft, die kann man aber gewissen Betriebsgröße ganz einfach auch intensiver nutzen und auch natürlich auch mit einem anderen Werbebudget ausstatten wie ein kleinerer Betrieb. Das ist leider die Thematik, die heute ganz wichtig ist.
Absolut.
Sonst lag der Logarithmus von, ja, von Facebook, ist das was anderes, ne?
Genau, ja. Genau. Und hinzu kommt vielleicht noch, das hast du nicht genannt, was ich mir aber auch vorstellen könnte, dass durch diese Betriebsgröße auch nochmal eine andere Art der Spezialisierung, auch was das Personal anbetrifft, möglich ist. Dass du also für bestimmte Bereiche, ich sag mal andersherum, kleine Betriebe, da ist der Winzer im Grunde genommen Mädchen für alles. Ne? Der ist im Weinberg, der ist im Keller, der ist im Vertrieb, der muss Social-Media-Kanäle bedienen, der muss im Grunde genommen fast alles machen. Und ihr habt doch da möglicherweise die Chance, an die einzelnen Positionen dann Leute zu setzen, die dort vielleicht noch ein bisschen spezieller und deswegen auch fokussierter agieren können.
Ja, ohne Zweifel. Also ich meine, das geht ja auch im Weinbau schon an, dass wir mit Dienstleistern arbeiten, die quasi nichts anderes machen. Und jetzt auch jetzt intern, wie gesagt, die Leute, die wir haben, halt ein hohes Ausbildungsniveau haben, dementsprechend auch ich mit Keller nichts erzählen muss, weil die Leute wissen, was gemacht ist, was gedacht ist. Oder jetzt auch man sucht sich jetzt mal im bürokratischen Teil, sucht man sich dann halt auch Spezialisten, die Sache können. Und selbst muss man sich ja immer zugestehen, dass man nicht alles wissen kann. Und dann muss man sich die Leute suchen oder die Agenturen suchen, die das ganz einfach können. Und jetzt gerade jetzt das Thema Social Media, und da kann jeder kann darum doktern, aber ist es dann effektiv, sondern das machen dann Leute, die es halt wirklich, wirklich können. Ne?
Genau. Das sind jetzt Skaleneffizienzvorteile auf der einen Seite. Und wie ist es auf der anderen Seite? Weil die Konsumenten, die haben ja oft lieber so dieses romantische Bild im Kopf, das kleine Weingut. Ne? Und man hört das ja immer wieder. Ich war auf einem super schönen kleinen Weingut und es war richtig nett und der Wein war toll. Geht das euch so ein bisschen ab oder habt ihr den Eindruck, dass das kein Nachteil ist?
Nee, also da habe ich jetzt eigentlich weniger die Problematik. Manchmal kriegt man das schon gesagt, dass man euch findet man ja überall. Das sehe ich aber dann mehr als Lob. Deswegen haben wir ja auch jetzt mal im Thema Wein zum Beispiel ein sehr, sehr breites und großes Portfolio an Weinen, wo auch Sachen dabei sind, die es bloß in Stückzahlen von ein paar hundert Fläschchen gibt, die aber was ganz Außergewöhnliches sind. Und es gibt ja genug andere große Betriebe, die auch zeigen, dass man, also auch wenn die Betriebsgröße etwas außer der Norm ist, trotzdem sehr, sehr gute Weine, außergewöhnliche Weine machen kann, die auch große Preise erholen und bekommen und in der Gastronomie auch dementsprechend ranken. Aber auch das andere, die in der Basis, die in der vom normalen Weintrinker favorisierten Weine, die genauso gut dahin hinbekommt und auch so gut hinbekommt, dass die Leute gerne noch einmal wiederkommen und wieder was holen.
Ja, weder klein noch groß ist eine Garantie für hohe Qualität. Also so weder noch, ne? Sondern das hängt an anderen Faktoren. Gerald, ihr habt eine ökologische Ausrichtung. Was war der Auslöser für diesen Weg?
Der Auslöser ist eigentlich schon, dass man versucht, wie es heute so schön ein bisschen ausgekaut nachhaltig heißt, denkt. Aber ein Auslöser war für mich immer, dass man die Sache mal nach vorne schreibt, einen Besuch bei einem großen Chemieunternehmen in der Schweiz, bei denen man gesagt gekriegt hat, dass man, wenn man dieses Mittel halt im Pflanzenschutz zum Beispiel nimmt, die Reben erst mal ein paar Tage nicht berühren sollte. Und da habe ich mir halt gedacht, das kann es ja nicht sein, dass wir was verwenden, was den Menschen nicht so gut tut. Und deshalb haben wir dann das Thema Bio immer ein bisschen mehr aufgefasst. Ob die Mittel dann zugelassen sind, das war in der Weise ein bloß die Ideologie dahinter. Also da geht es hauptsächlich um die Rebe. Und deshalb haben wir das Thema Bio auch im Thema Pflanzenschutz erstmal angefangen, ein paar Jahre, ob das überhaupt funktioniert, weil ja da die Skeptiker auch ganz groß sind, haben natürlich da auch viele wirkliche Bauchlandungen hingelegt, in dem es überhaupt nicht funktioniert hat, im falschen Jahr, mit falschem Behandlungen mit falscher Technik und was weiß ich und falschen Zeitpunkt, was man so alles als Anfänger falsch machen kann. Und am deutlichsten hat man es aber gesehen, oder dass der Boden, die Entwicklung im Boden eine ganz andere ist, wenn man die Bio-Bewirtschaftung mit den Begrünungen, Humuswirtschaft und die ganzen Sachen halt nutzt, dass sich die Reben dort stabiler entwickeln und gleichmäßig entwickeln, weniger Trockenheit leiden wie andere. Also das ist ein ganzes System, das in sich halt irgendwo rund sein soll. Und man merkt es leider Gottes nicht im ersten, nicht im zweiten, nicht im dritten, nicht im vierten Jahr, sondern wenn man mal 5 Jahre Bio-Weinbau gemacht hat, dann weiß man, dass sich was entwickelt und man ist dann auch mit der ganzen Sache mehr als zufrieden. Mhm. Aber allein geht es halt nicht.
Ja, ja. Und wie gelingt Bioanbau bei eurer Betriebsgröße? Ist das nicht eine besondere Herausforderung?
Ja, das ohne Zweifel. Also es gibt Jahre, wie es jetzt auch letztes Jahr war, wo wir jetzt die Flächen außerhalb sehr viel mehr Niederschlag gehabt haben, wie jetzt bei uns zum Beispiel im Ort. Da war der Juli jetzt nicht so nass, wie es woanders war. Aber man muss dann halt auch da auf dem Punkt da sein und dann ist es halt einfach mal Samstag früh um 4, dass es losgeht bis abends um 10, weil am Sonntag halt Regen angekündigt ist. Mhm. Oder wenn es mal Sonntag ist gerade, dann ist es halt so. Da muss man auch eine schlagkräftige Mannschaft und eine schlagkräftige Technik haben, dass es halt funktioniert. Und alle anderen Arbeiten im Weinbau, die sind ein bisschen zu schieben. Aber Pflanzenschutz ist halt manchmal mit diesen Mittelchen, mit Backpulver die man und so Sachen, was man halt hat, ist es halt nicht ewig zu ziehen, sondern muss man auf dem Punkt da sein, sonst ist alles hinüber.
Ja, du hast recht, schlagkräftig muss man sein, um auf dem Punkt tatsächlich vor dem nächsten Regen da gewesen zu sein.
Und da ist es halt auch die Problematik so, dass man da, gerade jetzt Pflanzenschutz, das ist mit die wichtigste Arbeit zum Gesunderhalt der Trauben, das kann man auch nicht alles machen lassen, sondern das muss auch wirklich dann auf dem Punkt sein, weil in einer Woche durchzuplanen, dass man 3 Wochen vorher, dass man am Dienstag oder Mittwoch das macht, das funktioniert nicht, weil da spielt halt das Wetter manchmal nicht mit. Deswegen muss man die Technik und die Manpower dazu haben, dass es funktioniert.
Ja, ihr tretet ja als Bio-Weingut auf und gleichzeitig, wenn man sich mit eurer Karte, mit eurem Portfolio beschäftigt, sieht man, dass es auch nicht zertifizierte Weine gibt, auch in der Gläslinie. Wie geht ihr denn mit dieser, ich sag mal, Spannung um und wie stellt ihr sicher, dass euer Anspruch und auch eure Außendarstellung dabei stimmig bleiben?
Ja, indem wir halt, wie gesagt, auch das offen kommunizieren, dass wir auch die Flächen, die wir selbst machen, alles Bio machen, Ecovin zertifiziert sind und die anderen, also die Ablieferer halt, da manchmal noch einen Schritt, noch nicht so weit sind in der Thematik, die aber auch schon jetzt gerade in der Bodenpflege, Humuspflege, Mulch und Walzen und was weiß ich und Pflanzenschutz auch auf die ökologischen Mittel hin, aber sich ganz einfach noch nicht trauen, den Schritt zu tun. Und deshalb ist es bei uns halt jetzt, wir haben eine Linie, Saalestück zum Beispiel, das ist ja alles das fränkische Saalestück, das ist unsere Region hier um den Ort rum. Da ist alles Bio und in der Gläslinie sind halt auch, wie gesagt, vorhin schon mal gesagt, von Traubenabliefern ein paar Sachen, die man quasi als in große Gewächslagen hat, die auch dementsprechend verdienen, das so zu bezeichnen werden. Und da ist, ob das jetzt ein Makel ist, dass sie nicht Bio sind, weiß ich nicht, weil sie genauso also die Trauben halt einfach top sind und die Lagen top sind und in der Zukunft vielleicht auch mal ganz mit reinpassen. Das ist halt so historisch gewachsen. Da ist der Betrieb auch zu jung dazu, dass man ganz sagen kann, dass wir machen das und machen das. Und dann bin ich jetzt auch nicht der Typ der anderen, die Welt erklären will, sondern die müssen damit klarkommen, was sie tun. Und von daher ist selbst mit sich im Reinen sein, das ist
richtig. Ja, habe verstanden, Gerhard. Du machst diesen Winzern keinen Druck, stellst sie schon gar nicht an irgendeinen moralischen Pranger, aber macht ihr ihnen vielleicht Mut in dem Sinne, dass ihr auch sagt, Mensch, guckt, wir hier oben machen das bereits mit Erfolg und wäre das nicht perspektivisch eine Überlegung wert?
Ja, ohne Zweifel. Also das ist ja jedes Jahr gerade, das Ergebnis sieht man ja im Herbst. Wenn die Trauben in den Boxen angeliefert werden, dann sieht der ein oder andere, sagt so, das gibt es ja gar nicht, ich habe jetzt das Problem im Weinberg. Warum ist es bei euch halt nicht? Und allein bloß Fäulnis und so Sachen ist jetzt bei uns im Bio-Weinbau irgendwie gar kein Problem, weil die Trauben eine andere Größe haben wie vielleicht jetzt in einem bewässerten konventionellen Bereich, die dann aneinanderstoßen, sich aufquetschen. Mhm. Und da haben wir halt jetzt bei uns, die Silvaner auch, die normal sehr eng gepackt sind, alles kleiner und hast danach gar keine Botrytis-Probleme, keine Fäulnis-Probleme. Also diese Vorteile werden dann auch gesehen, aber wie gesagt, der Schritt, der muss jeder mit sich ausmachen und da machen wir ja gar keinen Druck, mhm. weil wir auch ja auch Bereiche haben in der Vermarktung, in der leider Gottes das Bio jetzt nicht unbedingt der erste Punkt ist, nach dem geschaut wird.
Ja, ich habe jetzt in den letzten Wochen mich hierzulande, aber auch im befreundeten Ausland ein bisschen umgeguckt und was ich feststelle ist, dass doch immer mehr Betriebe es überlegen oder tatsächlich schon dabei sind, den Bio-Status aufzugeben, nämlich unter dem Druck von Extremwetter, steigenden Kosten und schrumpfenden Märkten sagen die einfach, hey, ich muss gucken, dass ich die Kostenseite in den Griff kriege. Und das ist für manche dann tatsächlich eine Überlegung wert. Ist das für euch ein Thema oder schließt du das im Moment jedenfalls noch kategorisch aus?
Also ich schließe das für unsere Flächen eigentlich aus. Also wie gesagt, wir haben es die letzten Jahre auch wirklich im Griff. Wir haben da jetzt kein großes Perro- oder Oidium-Problem. Und etwas zu sparen, das sehe ich jetzt mal nicht. Und wir sind sowieso auch von dem Ertragsniveau nicht am oberen Level, das möglich wäre, sondern wir sind eher so bei 50-70%, weil wir ganz in unserer regionalen Lage, die wir sind im Norden, halt Cool Climate, die Weinberge stehen von 250 bis 350 Meter in der Höhe auf sehr kargen Böden, werden wir auch nie 90 oder gar mehr Hektoliter ernten auf unseren Weinbergen. Also die können wir schon ernten, aber dann haben wir halt dünne, flache Weine, die zu unserem Weingut und unserem Anspruch gar nicht passen. Deshalb kann ich da jetzt kein großes Potenzial irgendwo sehen. Und die Investitionen die letzten Jahre, auch in Mähgeräte oder Unterstockpflege, die ein bisschen aufwendig hat, die ist ja gelaufen. Also die sind ja da, die Teile. Man muss halt manchmal damit umgehen. Und da jetzt irgendwo einen Schuldigen zu suchen, dass man dann da ein paar Euro sparen kann, sehe ich nicht. Also ich sehe es ja, wenn ich mal die letzten 30 Jahre zurückblättere, das Ertragsniveau hat sich trotz Bio-Umstellung nicht geändert. Also das war vorher auch nicht anders. Das liegt halt einfach an unserem Standard,
den wir sehen. Ja. Ja gut, und es gibt ja neben den Risiken, sagen wir mal, die vielleicht mit dem Bio-Weinbau einen Tick höher sind, nämlich Perro-Oidium, gibt es ja auch Risiken, die, sagen wir mal, unabhängig von der Bewirtschaftungsform existieren. Ne? Du hast Spätfröste, die vielleicht in euren kühnen Lagen da durchaus ein jährliches Risiko darstellen, oder?
Ja, das Zweifel. Also was man beim Bio halt noch vergessen hat, also wir werden auch in Zukunft von den Zukunftsreben mehr Pflanzen, die wir jetzt schon haben. Und das andere Thema ist halt das wirklich, was auf den Fingernägeln oder unter den Fingernägeln, wie es heißt, brennt. Wenn ich sehe, dass wir 2019, 2020, 2024 Frost gehabt haben, 2023 bei uns im Ort quasi 90% Hagelschaden und die letzten 6 Jahre quasi 2 Ernten im Normalbereich waren, dann muss man das als Hauptfokus sehen, worüber man sich Gedanken machen kann oder sollte, was die Zukunft halt bringt.
Gibt es da Schutzmaßnahmen, die man sozusagen prophylaktisch zum Einsatz bringen kann?
Ja, Schutzmaßnahmen gibt es schon, aber die sind halt da ist dann unser Betrieb auch wieder zu groß, dass wir jetzt mit 500 Kerzen pro Hektar oder sowas, die, ja. die Flächen heizen. Also wie soll das funktionieren? Mhm. Also man kann versuchen, mit mit Frostruten zu arbeiten, mit einem etwas späteren Schnitt bei manchen Sachen. Mhm. Aber effektiv ein Allheilmittel ist es auch nicht. Und gegen Hagel weiß sowieso kein, gibt es gar nichts, außer die Hagelnetze.
Ja.
Also wenn es mehr wird, dann müssen wir uns auch, wie es in der Schweiz üblich ist, halt oder am Bodensee manche Flächen halt komplett einnetzen gegen solche Sachen. Aber deswegen ist auch das war eigentlich der Grund, dass wir 2009, 2010, 2011 unseren Betrieb so breit aufgestellt haben, dass wir diesen von der Natur gegebenen Risiken, auf die wir keinen Einfluss hat, ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn wir unsere Weinberge um die 50 Kilometer um den Ort rumstreuen, weil irgendwo, wenn es in Sommerach Nordheim einen Hagel gibt, dann muss der ja nicht in Würzburg sein oder bei uns.
Ja.
Aber beim Frost ist es leider Gottes halt ein bisschen andere die Thematik.
Ja, Flächendiversifizierung, also ein Thema, um dagegen zu arbeiten. Wie ist es denn dieses Jahr? Wir haben ja, hast eben gesagt, das letzte Mal war es im letzten Jahr, 24, sagen wir 25, und die Eisheiligen sind ja noch nicht durch. Also da könnte potenziell noch eine Gefahr lauern. Ne?
Ja, wir haben ja heute den 22.05. Laut irgendwelchen Wettermodellen ist auch heute Nacht, also morgen früh und am Samstag früh noch Gefahr. Ich glaube es nicht, also irgendwie widerstrebt es meinem Gedanken, dass man tagsüber mit kurzer Hose rumläuft und dann nachts soll es noch frieren. Also das kann ja auf dem Himalaya vielleicht passieren, aber doch nicht bei uns im Fränkischen. Aber also ich gehe nicht davon aus, dass da noch mal was kommt, aber wissen tun wir es auch nicht. Und es gibt ja auch historische Aufzeichnungen aus den 50ern, dass im Juni noch mal was weggefroren ist. Also das ist... Aber man darf sich jetzt nicht von diesen Sachen irgendwo leiden lassen, sondern wir sind auch jetzt beim Ausbrechen und reduzieren die Triebe, auch wenn wir nicht wissen, ob morgen noch alles gut ist, sondern das war ein System des optimalen Weinanbaus, was für die Traube und für den späteren Wein ist, das muss man durchziehen. Und wenn man dann einmal aufs Schienbein getreten kriegt, dann ist es gut, aber manchmal sind es halt schon Genickschläge, die dann ganz schwierig sind und das wird die Zukunft zeigen.
Also man muss als Weinbauer bereit sein, auch was einzustecken. Ne? Da muss man, nicht nur die Rebe muss robust sein, sondern auch deine psychische Struktur muss robust sein. Zwei, drei andere Dinge, die immer noch Probleme machen. Das ist ja zum einen Wasserknappheit, zum anderen Sonnenbrand, UV-Schäden. Ist das für euch auch ein Thema?
Ja, also Wasserknappheit, hast du ja gesehen bei uns, wie du den besucht hast, den Betrieb. Wir haben weder einen reinen Wein noch eine Saale vor der Nase, wo wir halt Wasser rausnehmen können. Also wir haben zwar in den jüngeren Anlagen, die jetzt, sagen wir, die ersten 5, 6 Jahre stehen, haben wir recht Bewegungs- oder Betröpflungssachen drin, dass wir die halt auch überhaupt rausbekommen, also zum Wachsen bekommen, aber im Nachhinein muss die Rebe sich muss die selbst klarkommen. Ich hoffe da, dass dann in Zukunft auch mal irgendwelche Unterlagsreben kommen, die mit der mehr Power haben, das noch mehr aus dem Boden rausholen, tiefer reingehen. Das ist so mein Gedanke. Aber wie gesagt, selbst machen jetzt mit, das ist selbst die paar Hektar Junganlagen, wenn es mal 4 sind, die man so im Jahr halt hat, das macht eine elende Arbeit, die mit Behältern, Tankwagen hinzufahren. Und wie weit es sich in Zukunft entwickelt, wir leben ja vielmals in einer leichten Neidgesellschaft. Wenn in manchen Gemeinden, ich bin ja selbst schon angesprochen worden, ich darf nicht immer bei mir die Karten gießen, wieso fahren dann deine Kollegen, fahren dann Wasser in die Weinberg? Das wird nicht einfacher werden.
Ja, ja.
Was ich auch einsehe, ist klar, aber das eine ist halt das, und wir produzieren ja auch zwar Lebensmittel, aber es ist kein primäres Lebensmittel, sondern doch irgendwo ein Genussmittel, und da kann man das nicht mit Kartoffeln oder Gemüse vergleichen, das geht einfach nicht, sondern es ist eine andere Sache, ja, leider Gottes.
Ja, das ist ein absolutes Streitthema. Du hast mir gesagt, ihr wollt euch qualitativ weiterentwickeln, ihr habt ja schon ein recht hohes Niveau erreicht, aber du hast es, glaube ich, so formuliert, ihr wollt euch noch ein Stück weiterentwickeln, ein Referenzbetrieb in Franken werden. Da dürft euch sicherlich in die Karten spielen, dass ihr da über Cool Climate Lagen verfügt. Das in einer Zeit, die ja unter der Thematik Erwärmung steht, habt ihr da sicherlich einen strategischen Vorteil. Sehe ich das richtig?
Ja, also ich gestern erst wieder mit einem Journalisten kommuniziert, Telefon und E-Mail, der die Weine probiert hat, und der hat es mir genauso wieder gesagt, oder wie es jetzt am Sonntag, waren wir jetzt in München am Nockerberg mit Frank und Frei, hat eine Präsentation gehabt, dass unsere Weine sich schon entscheidend unterscheiden. Zwei so schwere Wörter hintereinander. Und das Potenzial, das wir in dem Bereich halt haben, dass wir halt eine knackige, saftige, aber nicht stringente Säure in unseren Weinen drin haben, die auch für etwas, sagen wir mal so, Langläufer bei den Weinen sorgen, die, glaube ich schon, dass wir die noch intensiver rausarbeiten können und müssen und wollen, weil es eben das Thema Verschiebung der Temperatur, der Trockenheit, den ganzen Sachen, ja, die Jahre noch weitergehen wird. Mhm. Also das ist, ich sehe es ja bei uns, wir sind ja da immer das prädestinierte Beispiel. In meiner Ausbildungszeit in den 80ern wurden wir als die Region als Fränkisch-Sibirien noch ein bisschen so tituliert, weil wir ja ganz einfach viele Jahre gehabt haben, in denen die Trauben überhaupt den Reifestatus, wie man es will, gar nicht erreicht haben. Und da war auch an Allerheiligen 1. November noch Silvaner manchmal draußen gekommen. Mm-hmm. Und das ist seit den 90ern ist das komplett anders da. Und heute, ich erinnere mich an die Geburt meiner Tochter im Jahr 95, da waren wir stolz, dass wir wieder mal ein Silvaner-Kabinett geerntet haben, also eine Traube, die knapp die 80 Grad überschritten hat. Und heute hast du diese Zahl hast du schon Mitte September, also das ist ein 4 Wochen Unterschied, wenn es reicht, nicht noch früher. Ja. Und das ist dann natürlich in noch südlicheren Gegenden noch intensiver. Und durch unsere, wie gesagt, geografische Lage weiter im Norden und dann noch die Weinberge, weil sie höher liegen wie anderswo, ist es halt, dass wir haben immer so, uns etwas zurücklehnen kommen, wenn in Franken die Lese geht los, dann sag ich halt, na gut, dann geht es bei uns in 10 Tagen auch los. Ja. Also wir sind dann halt schon immer ein bisschen hinter dran und können auch die Temperaturspitzen im Sommer nehmen die Trauben dann nicht so intensiv mit, wobei jetzt solche Sachen, dass jetzt Bacchus Sonnenbrand bekommt, natürlich bei uns auch ist. Aber da hat man auch wieder die letzten Jahre gelernt, dass man halt da im Laubmanagement einfach vorsichtiger ist und dann bekommt man das auch eigentlich ganz gut hin.
Also sagen wir mal so, der klimatische Vorteil, der wirkt positiv, ohne dass ihr da konkret was tun müsst. Aber es gibt sicherlich noch ein paar Stellschrauben, auf dem Weg noch ein bisschen besser zu werden, an denen man tatsächlich auch drehen kann. Deswegen will ich dir mal so ein paar Stichworte zurufen und du erläuterst mir bitte kurz, ob du darin einen möglichen Hebel siehst. Rebschnitt. Mhm. Gibt es hier neue oder unausgeschöpfte Optionen?
Nee, also Rebschnitt, unsere Junioren sind da schon dabei, den 7 Minuten sehe ich, den sanften Rebschnitt schon über die letzten Jahre, also überall durchzusehen. Es gibt auch keine Junganlage, in dem jetzt nicht quasi das Beste im Haus draußen steht und die Reben in die richtige Richtung bringt. Da sind wir eigentlich wo wir glauben, wo es eigentlich nicht besser geht.
Okay. Also da. Laubmanagement, Bodenpflege, Begrünung. Siehst du da Optimierungspotenziale?
Ja, also das ohne Zweifel. Da ist halt, wir sind halt viel zu dem, was vorhin gesagt hat, eben noch die regionale Lage, sondern bei uns ist alles steil. Und da ist es halt manchmal auch nicht optimal oder einfach, überhaupt eine Begrünung zum Beispiel einzusehen. Die dann, dieses Jahr ist ja so ein extremes Beispiel, dass dann überhaupt nichts aufgeht, weil es so trocken ist. Dann hat man vieles vor, oder manches geht halt ganz einfach dann doch nicht so. Und da gibt es vielleicht auch noch Sachen, die man mit der Technik besser hinbekommen kann, dass wir da halt ein bisschen vorwärts kommen. Und jetzt Trauben also Laubwandmanagement, da versuchen wir so, um das Optimum hinzukriegen. Also nicht nur mit dem Blattsauger mal durchgerauscht und damit ist das Thema rum. Also da ist der eigene Anspruch auch so hoch, dass ich also blind in den Weinberg reingehen will und sage, das ist gut gemacht. Also es ist klar kann man jetzt, wenn man besondere Sachen halt sieht, vielleicht noch ein bisschen den Ertrag noch weiter reduzieren, je nachdem, wie das Jahr da ist. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind nicht so, dass die Reben volles Rohr Ertrag bringen und man muss dann noch zurücschneiden, sondern da ist eher der Boden, auf dem sie stehen, mit manchmal 20 cm Bodenauftrag und drunter Muschelkalk oder Verwitterungsböden, was drunter ist, die reduzieren die ganze Sache schon von sich aus.
Ertragsmanagement wäre jetzt das, was ich hätte noch dir zugeworfen. Grüne Lese, Traubenteilung und so weiter. Aber da hast du ja bereits angedeutet, da siehst du jetzt nicht mehr viel Spielräume.
Nee, also Traubenteilung, Riesling bei Riesling und so Sachen, das wird alles gemacht. Also man versucht es ja schon an jeder Stellschraube zu schneiden, weil ja unser persönlicher Anspruch auch ist, dass es einfach die schönsten Trauben, man will die schönsten Trauben haben, bevor sie dann in die Kälte marschieren. Und also da wird schon alles gemacht.
Lesezeitpunkt, ist da auch schon alles ausgereizt?
Da könnte man, sag mal, das ist dann wieder, Lesezeitpunkt wird halt manchmal auch ein bisschen von der Menge der Rebsorten, die Verarbeitungsmöglichkeiten mitgetrieben. Also ich kann ja jetzt nicht an einem Tag dann das Vierfache an Trauben bekommen, sondern da versucht man das, sagen wir schon, wenn es um die Topweine geht, da muss man schon auf den Punkt dann schauen, dass die erste Lese oder die zweite Lese an dem und dem Tag passiert, wie man sich das vorstellt. Aber jetzt mal so Basics, Weine müssen dann halt gelesen werden, wenn es irgendwo reinpasst, das Wetter nicht passt. Und manchmal ist es halt auch so, dass als letztes, das ist erst ein paar Jahre her, 2021, wo es halt im Herbst dauernd geregnet hat und dann musste lesen, wann es geht. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu spät, weil die Gefahr, dass wir zu früh lesen, haben wir eigentlich nicht. Also ich stehe da mehr auf der Bremse, weil für mich die gerade Öchsle nie so die Rolle spielen, sondern okay, die Traube muss im Weinberg was schmecken, das ist und Aroma haben. Und ob es dann vielleicht immer drei Öchsle mehr hat, zu viel hat, wie man denkt, aber das Aroma ist in der Beere und wenn es noch nicht in der Beere ist, dann muss man halt nochmal 5 Tage warten, dann passt das da noch meistens.
Ja, also, ja. Also wie würdest du sagen, welchen Reifepunkt strebt ihr an? Weil du hast es ja indirekt auch gesagt, in Franken werden die Trauben in der Regel oder in der Vergangenheit oft sehr reif gelesen. Das gilt für euch in dem Sinne wahrscheinlich nicht ganz so, ne?
Nee, also man sieht es ja bei Verkostungen, dass jetzt mal gerade Silvaner auch von uns im Top-Bereich mithalten können. Die haben gerade 80 Grad im Verhältnis jetzt mal zu, also sind aber trotzdem reif. Also da ist halt die physiologische Reife ist eine andere Reife wie die Zuckerreife, sagen wir so, die man bei uns wirklich sieht. Und aber nachher, wenn der Wein noch vergoren ist und dann im Tank oder Holzfass oder Bedonger oder was weiß ich oder Barrique ist, und abgefüllt ist, dann merkt man diese 15 Grad zu anderen Sachen eigentlich nicht, weil die physiologische Reife das Entscheidende für mich ist. Und wenn man Trauben liest, in denen die Kerne noch grün sind, dann braucht man sich halt auch nicht zu wundern, dass das keine tollen Sachen werden. Ne? Das gibt es halt auch, ja.
Ja, auf die Balance letztlich und die Frische letztlich kommt es an. Was verändert sich im Keller? Siehst du da noch Optimierungspotenzial, also bei der Gärführung, Holzeinsatz, Schwefel, Spontangärung, dann die Behälter, ob du Holz, Edelstahl, Beton oder vielleicht auch sogar Barriques einsetzt. Die Ausbaudauer spielt vielleicht ebenfalls, also die Ausbaudauer auf der Hefe, noch eine Rolle. Das sind ja alles kleine Stellschrauben, die in der Summe aber doch was bewirken können.
Das in dem Bereich kann man sehr, sehr viel machen. Und wir haben das Glück, dass jetzt mein Sohn, der Bastian, im sehr guten Betrieben im In- und Ausland Südtirol war und mein Neffe in Frankreich, Burgund, in verschiedenen Sachen war, dort viel gelernt haben und viel mitgenommen haben und wir ihnen auch die Möglichkeit geben, jetzt mein Bruder und ich, dass sie das bei uns ausleben und auch selbst jetzt geht von der Rebsort an, also aus Rheinhessen vom Weingut Keller hat mein Sohnemann jetzt einen Riesling quasi gepflanzt bei uns im, ganz im Norden. Und jetzt der Yannick, mein Bruder, sein Sohn, ein Chardonnay und ein Pinot Noir aus Frankreich, die dann natürlich spezielle Behandlung erfahren und getätschelt werden. Da werden wir dann sehen, wie die sich dann in dem Bereich entwickeln. Und wir müssen jetzt gerade vom Wein ausbauen, ist es halt so, dass die Weinlinie, die halt steht, jetzt vom Lederflaschenbereich über den Gutsweinbereich, über die Muschelkalklinie, die schreiben schon ein bisschen vor, wie die Weinbehandlung werden soll, aber im wirklichen Top-Bereich für die Weine, die halt etwas außergewöhnlich sind, da wird immer gespielt. Da ist immer Barrique-Einsatz, ein Holzeinsatz dabei, Spontangärung, dann auch wieder mal keine Spontangärung. Wie ist es dann mit dem Hefestamm oder macht man, da ist es halt, man ist mehr im Keller eigentlich immer sich am Entwickeln. Es gibt kein Schema F, weil ja auch die Trauben nie gleich sind. Und da muss man auch gedanklich frei sein und auch sich neuen Sachen halt nicht verweigern. Ob jetzt dann jetzt mal der Naturwein in Zukunft ein Thema sein wird. Ich habe schon sehr, sehr gute getrunken, aber auch welche, die man lieber nicht im Glas haben will. Also das ist, muss man sehen. Also ich glaube, das ist auch die Entwicklung unseres Betriebes, dass wir uns gegen nichts verschlossen haben. Ich sage immer, man muss ja erst mal weggehen, um mal was zu sehen, und man kommt nicht dümmer heim, wie man fortgegangen ist. Das ist halt so. Mhm. Und wenn man was probiert hat, kann man drüber reden. Dass sich nur auf Erfahrungen, die fünffach manifestiert sind, von anderen zu verlassen, das bringt einem nicht weiter. Und irgendwie so ein bisschen so ein Kolumbus muss ja auch in einem sein, dass man mal was Neues entdecken will. Ne?
Ja, wir haben jetzt viel über die Rahmenbedingungen gesprochen, über eure Philosophie, auch über deine Einstellung zu den Dingen. Und du hast selbst ja jetzt schon den Bogen zum Sortiment, zum Portfolio geschlagen. Wenn du mal dich, wie du es gerade gemacht hast, von außen drauf guckend dein eigenes Portfolio anguckst, welche Weine erzählen die Geschichte, die ihr letztlich verkörpern wollt, am besten?
Das ist mit Sicherheit in der Gläslinie. Also das ist aber auch, da ist man irgendwo so ein bisschen gespalten, weil wenn man mit Leuten zusammensitzt oder sonst was, dann ist es halt so, dass jetzt mal die absoluten Weinfreaks mit diese Weine gar nicht verstehen. Das ist die brauchen andere Weine und die müssen genauso toll und gut sein, da musst du genauso hinten dran stehen. Aber die Gläslinie jetzt mit Lage und Gewann und Namen und so Sachen wie jetzt Pfarrwengert oder Altenberg, die wir haben, oder jetzt auch in Hammelburg, der Weißburgunder, mit dem wir mal den besten Weißwein international bei der AWC von 9300 was weiß ich Weinen gestellt haben. Das sind die Weine, die halt für mich am meisten Freude machen, weil du da weißt, wie die Trauben, die hast du auch nicht nur einmal, zweimal angeschaut, sondern irgendwie jede Woche, wie die ausschauen, wie der Weinberg ausschaut. Und das siehst du halt immer, die Intensität, die der Weinberg bringt und auch, wie es nachher in die Flasche reingebracht wird. Und das sind halt die Sachen, die du auch mal selbst öfters probierst. Wir haben jetzt, wann waren das jetzt, beim Helferfest, ja, mal von 2007 bis zum heutigen Jahrgang zum Beispiel Pfarrwengert, Silvaner hintereinander probiert. Da gibt es Wahnsinn, was sowas in einem ausmacht, wenn du die probiert hast, wie sich die entwickelt haben, wie manche Jahrgänge, die du eigentlich nicht so gut im Kopf hast, dass auf einmal dann 5 Jahre später was ganz anderes darstellen. Das kann halt nur Wein. Und das ist ja auch immer wieder das, was ich vorhin gesagt habe, nach Rezept geht es nicht. Das ist auch wieder dann erstaunlich, wie sich dann manches dann da trotzdem entwickelt. Und was uns am Herz hängt, ist natürlich ganz wichtig, ist die Region. Wie gesagt, wir sind ganz im Norden. Hammelburg ist die älteste Weinstadt in Franken, ja, 777, erst zwar urkundlich erwähnt. Und andere großen Lagen haben wir auch im Portfolio dabei. Aber wenn ich früh auf dem Fenster schaue, dann schaue ich auf unsere Weinberge und deshalb hängen die natürlich am intensivsten am eigenen Herzen, das ist klar.
Und was steckt hinter dem Namen Gläs und welche Idee verbindet ihr mit dieser Linie?
Also wir haben, das ist auch schon vor Jahren halt mal überlegt, wie wir unsere verdeutlichen, wie die die Klassifizierung im Betrieb ist. Und nachdem die Muschelkalklinie die Gutsweine waren, muss man für die Top-Linie halt auch einen Namen irgendwo finden. Und da ist Ramsthaler St. Klausen. Der Klausen ist ja als Nikolaus und da ist halt das Klees, kann man daraus ableiten. Da war irgendwann mal eine Publikation in irgendeinem historischen Buch, das ich jetzt aber leider Gottes nichts mehr finde. In den letzten Jahren, was weiß ich, war das Klees drin gestanden und das haben wir dann für unsere Headline-Weine genommen und es steht dann immer oben drüber und wird sich vielleicht in Zukunft ein bisschen ändern, wenn die neue
Generation
mit reinkommt und wir halt auch jetzt dann gerade jetzt die Weinberge einzeln als Gewann benennen will, weil da steht dann einfach zu viel drauf, aber dass dann jetzt nur noch wirklich Altenberg Silvaner draufsteht und nichts mehr Klees oben drüber. Aber das ist ja das Schöne am Leben, die Dynamik, was heute richtig ist, muss morgen nicht mehr das Richtigste sein, sagen wir mal so. Ne?
Ja. Und du hast vorhin gesagt, diese Linie Klees repräsentiert eher einen, sagen wir mal, gehobenen klassischen Stil. Was wollen denn die Freaks oder was gefällt denen an eurem Sortiment?
Wie der gestern mir auch dann beim Mail geschrieben hat, eindeutig eine nicht vergleichbare Kalkigkeit, also das ist vom Muschelkalk der Boden her und diese Säure, die so langanhaltend drin bleibt und immer für Trinkfluss sorgt und für, dass man sich auf den nächsten Schluck freut. Das hat der gestern mir erst, wie gesagt, in einem E-Mail geschrieben. Und das ist auch so das, was ich halt irgendwo sehe, dass die Weine einen nicht satt machen sollen, sondern immer wieder zum nächsten Schluck führen. Ob man dann das mit Essen oder ohne Essen macht, das ist wieder eine andere Sache. Aber es muss halt, jeder Schluck muss ein Geschmackserlebnis sein. Und das versucht man da ein bisschen rauszuarbeiten bei diesen Tops.
In dieser Gläslinie meinst du?
In der Gläslinie und jetzt auch mal in die große Gewächsrichtung, die wir halt da steuern. Und da sind halt auch jetzt immer mehr, sagen wir mal so, es wird versucht, ein bisschen die Reduktivität in den Vordergrund zu sehen. Da muss man sich halt auch erst einleben. Weil der Spruch, der so immer Frucht ist Kitsch, da stehe ich jetzt nicht so ganz dahinter. Frucht ist richtig, wo sie hingehört und das ist halt in die Einstiegsweine, muss das mit rein. Aber in die anderen Weine sind halt andere die Aromen, die nicht in dem Primärbereich anzusiedeln sind, sind extremer und wichtiger, die ja natürlich dann auch über Jahre dann irgendwo noch nachzuvollziehen sind. Und ja, also warum in manchen Sachen da so ein bisschen gehypt? Wie gesagt, das ist das Zusammenspiel von vielen. Wenn sich eine Künstler fragen, warum jetzt die Leute seine Bilder lieben, das kann er ja auch nicht unbedingt sagen. Das ist halt.
Ja. Nee, ich hatte deshalb nachgefragt, weil ich vorhin dich so verstanden hatte, dass du sagst, die Klees-Linie ist gar nicht die, die so diese Freaks begeistert, sondern die haben in meinem oder in eurem Sortiment andere Weine, die sie lieber mögen. Und deswegen meine Frage, welche Weine denn? Welche Weine mögen Sie denn in eurem Sortiment lieber als die Klees-Linie?
Ach so, das ist halt das Problem, das wir noch nicht ganz geschafft haben, das ein bisschen genau zu verorten. Die sind in der Klees-Linie drin, sind aber jetzt dann mal als großes Gewächs bezeichnet, jetzt die zwei Sachen, oder dann halt jetzt als Lagenweine. Aber da wird jetzt die nächste Zeit wird was passieren, dass wir die halt, wie gesagt, noch einmal als absolute Spitze definiert im Betrieb und wie sie ja jetzt schon für die, wie du sagst, Freaks halt sind, aber noch in der einen Linie noch ein bisschen so mit drin sind, aber noch nicht perfekt herausgearbeitet sind, sag mal so. Aber rein bezeichnungsrechtlich und auch jetzt von der Ausstattung her, da wird schon noch was passieren die nächste Zeit.
Wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sagt, Mensch, ich habe Lust, ich will mal die Weine von Baldauf kennenlernen, womit sollten Sie anfangen?
Ja, das ist immer so die Frage, wenn die Leute in die Winothek kommen, was hätten sie denn gern? Man sieht es den Leuten halt nicht an. Ja, das kommt, wie gesagt, auf die Persönlichkeit an. Also normalerweise, um den Betrieb kennenzulernen, musste quasi die vom Gutswein über den Ortswein, Lagenwein bis zum großen Gewächs musst du alles durchprobieren. Und dann, aber wenn jetzt jemand natürlich nur schwere, intensive Weine will, dann ist er vielleicht mit einem Weißburgunder oder einem Silvaner oder dann einem Pinot Noir, die auch schon ein bisschen intensiver sind, gut aufgehoben. Aber das müssen die Leute oder die Weinfreunde ja irgendwo selbst wissen. Auch anlassbezogen, also klar.
Und wenn du servieren würdest, wenn du das Gespräch mit diesen Menschen dann vor Ort führst, dann findest du das wahrscheinlich raus, ne? Wenn du mit ihnen sprichst.
Ja,
wenn du
also ich habe, wenn du einen Gastronomen da hast, der jetzt anfängt, da fange ich ja schon mal mit, der kriegt dann erstmal einen Ortswein, einen Silvaner, Weißburgunder, Riesling hingestellt und dann weiß der eher, will er jetzt dann noch mehr ins obere Feld oder ist ihm dann das schon eine Spur zu hoch? Also das ist halt ganz schwer. Man muss da den Leuten schon aus den Augen und aus dem Gesicht sehen, was sie effektiv wollen. Und
das verstehe.
Also das Fingerspitzengefühl muss man dann irgendwo haben. Und natürlich auch vielleicht vorher die Information über die Location, wo es halt auch präsentiert werden soll. Ne?
Klar. Ja, beim Weinverkauf brauchst du auch ein bisschen Menschenkenntnis. Ne? Das ist nicht nur Weinkenntnis, sondern auch Menschenkenntnis.
Ja, und wir haben ja auch Sachen, die vielleicht jetzt in anderen Weingütern nicht gibt, die ein bisschen von der Süße getragen sind. Und ich bin auch ein absoluter Verfechter jetzt, dass jetzt die Riesling-Cabi-Richtung, die es überall gibt, dass die in Franken auch ein bisschen so gehypt wird oder nach vorne kommt. Gerade jetzt, wenn ich das internationale Publikum sehe, die halt diese Richtung kennen und jetzt die ganze Zeit aus Alkohol-Restzucker-Verhältnissen, Verhältnisregelungen in Franken nicht möglich waren. Das wird uns vielleicht in Franken auch ein Schrittchen weiterbringen, dass wir dahin kommen. Deshalb offen sein und nach vorne schauen. Das ist so.
Der Weinmarkt ist ja im Umbruch. Der Konsum geht zurück. Wie gelingt speziell euch die Vermarktung in diesem, ich sag mal, schrumpfenden Markt?
Wenn ich da jetzt ein Rezept hätte, würde es jeder machen. Das wäre ja schön, aber das funktioniert halt
nicht. Also. Nee, Rezept nicht, aber ihr probiert wahrscheinlich doch Dinge aus. Und
ja, klar. Also wir versuchen jetzt mal diesen schrumpfenden Weinmarkt, den es ja gibt, jetzt gerade im Privatkundenbereich, hält sich noch in Rahmen, aber da sind wir auch mit viel Marketingaktionen dabei, die Kunden halt an uns zu erinnern. Und man versucht sich noch breiter aufzustellen im verschiedenen Fachhandel und Lebensmittelzentralen, dass man mit dabei ist. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, man muss den Zeitgeist irgendwo lesen. Und da haben wir bei der Gruppe Franken Frei vor 4 Jahren, glaube ich, sind sie jetzt schon angefangen mit alkoholfreien Sachen, die wir dann Komma Nix betitelt haben. Und die letzte Füllung, die wir jetzt vor ein paar Wochen gemacht haben, das ist wieder ein Quantensprung. Und ich sehe es ja jetzt mal es ist kein Feld, das jetzt in Zukunft 90% ausmachen wird, aber es wird in Zukunft 10% ausmachen. Mhm. Und die Qualität ist mittlerweile auch so, dass selbst Winzer, die ein gewisses Renommee haben und auch Sachen, das ist wirklich gut, das kann man trinken. Und macht auch Spaß irgendwo. Und man muss ja sehen, die Welt, die nachwachsende Generation ist halt mit anderen Sachen offener. Da wird auch das Vegan und was weiß ich in den Vordergrund geschoben und eben auch der Alkohol ein bisschen vielleicht in den Hintergrund. Und trotzdem will man auch ein schönes Weinglas drin haben und im Glas haben. Und das, was im Glas ist, soll halt auch gut sein. Mhm. Und das wird auch ein Bereich der Zukunft sein. Und ich sehe es ja, also wir sehen es jetzt bei Franken Frei auch in den Abverkaufszahlen, dass das sich quasi ja jedes Jahr verdoppelt. Und hat aber damit zu tun, dass es auch jedes Jahr besser wird. Also das ist einfach genial. Da haben wir Glück, dass die Bierbranche da ewig weit voraus ist und sich da Systeme etabliert haben, die noch verfeinert werden können, dem Wein entsprechend, und da wird die nächste Zeit auch noch mehr laufen. Und ich gehe davon aus, dass es so, wie es jetzt in Franken zum Beispiel vor 30 Jahren Rotwein kein Thema war, der sowas auch in den kleineren Betrieben mit dazugehört. Aber es muss halt, wie gesagt, den persönlichen Qualitätsstandards auch passen. Also, und davon gehe ich eigentlich sowieso aus, dass man in einem Weingut nichts abfüllt, was man selber nicht macht.
Ja.
Das Sollte so sein.
Sollte ja. so sein. Sollte so sein. Welche Rolle spielen denn auf der einen Seite Direktvermarktung, Weingut-Events ab Hofverkauf und auf der anderen Seite Handel und Gastro?
Ja, also wie es bei uns ist, das, wir haben es halt ein bisschen so mit dem Dritteln, aber ich muss sagen, dass wir jetzt bei uns die Privatkunden gutes Drittel ausmachen und Lebensmittel, Einzelhandel, Fachhandel auch ein Drittel und dann das letzte Drittel ist auf Gastro und ein bisschen Export aufgeteilt. Also das ist sowohl als auch, hat auch da, also damit zu tun, dass man sich nicht auf eine Richtung spezialisiert, weil es ja im Laufe der Zeit immer gezeigt hat, einmal ist die richtig und einmal ist die richtig. Aber wenn man was zu intensiv in eine Richtung schiebt, kann man das andere halt auch verlieren. Und
ja.
Wir dürfen weder die Abhängigkeiten steigern in der Produktion, aber auch nicht im Verkauf. Und deshalb ist die, und dann sind was aber die besten Werbeträger und sind halt die Privatkunden, die mit dem Wein zufrieden sind und begeistert sind und es weitererzählen und ihren Freunden, Bekannten und sonst was den Wein empfehlen und dem Wein empfehlen und dann rüberkommen und das macht halt schon viel aus. Und so Sachen, dass die Leute im Weingut sind, das sind immer Bilder im Kopf wieder, der Spruch so schön heißt, das bringt uns auch relativ viel, weil wir machen jetzt also Afterwork-Sachen und im Jahr zig Weinproben, auch so Weintouren, wo die Gäste, Weinfreunde einfach den Betrieb ganz unkompliziert in eineinhalb Stunden mal kennenlernen können oder Hoffeste, das gehört natürlich auch mit dazu. Man muss sich zeigen. Wer sich nicht zeigt, wird nicht gesehen. Den Spruch gibt es schon ewig und der ist deswegen auch nicht falsch.
Ja. Als ich dich besucht habe, war ja bei euch der Hof voll Leute, ne?
Ja, das ist haben wir extra für dich eingeladen. Ey, Quatsch. Ja, das ist so eine Sache, das ist dann immer, macht man ja selbst, wenn man irgendwo in einer nicht bekannten Stadt rumläuft und überlegt sich, wo gehe ich jetzt zum Essen, dann geht man meistens nicht dorthin, wo kein Mensch hockt, sondern man geht ja dann dahin, wo schon 10 diese belegt sind, weil man glaubt, irgendeinen Grund hat es ja, vielleicht ist es ja eigentlich nur, ist man da zu blöd oder ich weiß es nicht, aber das ist so und gerade jetzt mit diesen Sachen, wo du da warst, das ist so Freitagmittag, da trifft sich auch jetzt bei uns im Ort sehr viel, bei uns jetzt im Hof, die alle Altersklassen und das macht auch so ein bisschen, gehört ein bisschen zum Image dazu und dann setzen sich Wildfremde dazu und das ist dann da so ein kleines Hoffest, so fast immer, ohne dass man da viel Aufstand macht, aber das also man muss, so wie es bei anderen Betrieben ist, ob das gut ist oder nicht, dass man halt nur über vorher klingeln muss und Tür aufmachen machen muss und Wein bekommt, das geht heute nichts mehr. Man muss immer versuchen, da zu sein, natürlich nicht jeden Tag, also Sonntag ist bei uns auch heilig, dass da eigentlich nichts ist. Das ist Familientag, so steht es in der Preisliste und das ziehen wir auch schon Jahre durch. Aber ansonsten muss man schon sehen, dass der Kunde es relativ einfach hat, an unseren Wein zu kommen. Das hat für ihn einen Vorteil, dass er einen Wein hat und für uns hat er den Vorteil, dass wir die Arbeit, die wir geleistet haben, auch dementsprechend vergütet bekommen dann irgendwo. Ne?
Ja, und beeindruckt hat mich, dass es ganz entgegen dem aktuellen Trend, dass die junge Generation nicht mehr so viel Wein trinkt, waren das fast 80-90% der Menschen, die da saßen, waren junge Leute.
Ja, das ist halt, hat damit auch wieder zu tun, da wir, wie gesagt, ein sehr breites Portfolio an Weinen haben. Da sind halt auch Weine dabei, also sagen wir, Weineinsteiger dabei, die vor zig Jahren mit dem Lambrusco angefangen haben. Und da gibt es halt auch mittlerweile einen Fränkischen, der ein bisschen süßer ist. Und da kann man sich langsam in die trockene Richtung kommen. Und das, irgendwie nach einem Jahr sind sie dann da, wo sie hinkören.
Ja.
Was
ja,
anders
ja,
sein
ja, ja, ja.
Aber es muss halt sein, weil das Ambiente muss dazu passen. Und das war, weil wie die Vinothek gebaut worden ist vor 15 Jahren, auch uns wichtig, dass draußen halt die zwar Glastüren sind, aber man sowohl Action vor als auch hinter der Tür sein kann.
Gerald, wir nähern uns der finalen Phase. Ich will dir mal ein paar Stichworte zuwerfen und du antwortest in maximal 60 Sekunden, besser in 30. Der wichtigste Aha-Moment meiner Winzerlaufbahn.
Das war 2011 bei der AWC, wie man den Preis für den besten Weißwein international bekommen haben. Da war Überraschung, Begeisterung, da war alles auf einmal.
Das hast du nicht vergessen?
Nee, das hängt im Kopf.
Maschinelle Lese, Fluch, Segen oder beides?
Beides. Also es gibt Flächen, in denen man ganz einfach das machen könnte, aber nicht muss. Aber wir haben es vor 2 Jahren gesehen, wie der Hagel unsere Anlagen halb zerstört hat, wo wir in 3 Tagen 10 Hektar lesen mussten, und da ging es ohne Maschinelle gar nicht. Also das ist Fluch und Segen, da eben in dem Fall besser kann man es dann, hat man es dann nicht gesehen.
Die Sorte, mit der ich noch Großes vorhabe.
Ja, da bleibt einem als Franken nichts anderes übrig als Silvaner, weil der alles kann, es ist einfach so. Also der Silvaner ist sowohl als Gastrowein, genauso wie als großes Gewächs oder noch 3 Stufen drüber, einfach, der kann alles, er muss nur dort stehen, wo er hingehört, und es muss dort mit ihm gearbeitet werden, was er verdient, und dann kommt auch das Ergebnis zustande.
Absolut. Piwis, was ich davon halte?
Piwis hatte ich vorhin schon mal kurz angemerkt. Die Zukunftsreben werden bei uns in den nächsten 10 Jahren bestimmt auch 20-30% der Fläche ausmachen, weil es ganz einfach deshalb da ist, dass man den Bio-Weinbau dadurch etwas vereinfachen kann und es sehr viele sehr, sehr gute Rebsorten gibt, die man dann dem Kunden halt auch noch als nahe bringen muss, die von der Fahrgang noch nichts wissen. Aber die Entwicklung dorthin wird passieren.
Welche Sorten hast du da vor allem im Auge?
Also zurzeit haben wir Muscaris und Sauvetage im Anbau. Sauvetage wird auch noch ein bisschen erweitert werden. Und dann also alles, was ein bisschen burgundisch, mit Gris und was weiß ich, was es da halt so gibt. Ich weiß es nicht, was man da jetzt noch genau dann ins Auge fasst. Zu breit darf es auch nicht sein, aber da ist ja die Forschung und auch die Erfahrung jetzt von Anlagen, die jetzt gerade jetzt im Thema drin sind, wird uns dann schon sagen, was bei uns hinpasst. Und das Schöne an der Sache ist ja, da ist man auch wieder ein bisschen auf der Expedition ins Ungewisse. Es kann doch keiner genau sagen, welche Rebsorte genau an den Standort passt, sondern es muss erst mal probiert werden. Ja. Und da sind wir mit Sicherheit dabei.
Da ist noch viel möglich. Was bedeutet Weinqualität für dich in einem Satz?
Weinqualität ist die Grundvoraussetzung, damit Weine gerne getrunken werden.
Ein Bild, das du nie vergessen wirst aus einem extremen Weinjahr.
Das war 2011, wie der erste Frost die ganze Ernte hinübergemacht hat. Das war ein Bild, das kann kein Horrorfilm, kann das noch schlimmer machen.
Was dir bei einem Wein mehr bedeutet als Punkte?
Dass der Wein so ist, wie ich mir das vorstelle, das ist das Entscheidende. Weil Punkte sind subjektive Wahrnehmungen. Aber manche Weine entwickeln sich auch erst in einer gewissen Zeit später, dass man die dann nachher eigentlich erst bewerten könnte. Aber wenn sie mal Punkte gekriegt haben, haben sie halt Punkte, das ist so. Aber effektiv ist das Wichtigste, dass wir uns etwas vorgestellt haben und das Ziel ist dann erreicht. Und dann, ob der jetzt dann 85 oder 95 Punkte hat, ist mir dann ehrlich gesagt Schnurz.
Ja. Was ich der nachfolgenden Generation wünsche, für ihren Weg im Betrieb?
Ja, das ist bei uns ja das Thema mit der nachfolgenden Generation, dass wir vor diesen Wetterereignissen, Kapriolen darf man sie nicht nennen, weil das hört sich ja irgendwie lustig an, ist aber gar nichts lustig, die nächsten Jahre etwas mehr verschont bleiben und sich wieder Normalität in dem Klimabereich aufstellen wird, was natürlich auch uns für uns alle, die wir hier auf dem Globus leben, auch ein bisschen mit Arbeit und vielleicht auch mit ein bisschen Verzicht in manchen Bereichen zu tun hat.
Ja. Ein Gedanke, der mir manchmal nachts nicht aus dem Kopf geht.
Eigentlich leider Gottes die letzte Zeit immer, sagen wir mal so, ab April, Mai, das Thema Frost. Das ist manifestiert im Kopf und geht auch da manchmal nicht mehr raus.
Ja, und was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Eigentlich schon die Unterstützung auch von Kollegen, dass wir auf Bio-Weinbau umstellen. wenn ich jetzt mal da im Thema bleiben. Also das ist, also das hat sich eigentlich den Mutmacher in der Sache, da muss ich auch in verschiedenen im Nachhinein noch auf die Schulter klopfen, die gesagt haben, macht's, das funktioniert. Es wird sehen, dass die Weinqualität damit einen Sprung nach oben macht und die persönliche Identität des Weinbaus noch intensiver und spannender wird.
Und zum Schluss, wenn man dir die Bühne geben würde, was würdest du deinen fränkischen Winzerkollegen zurufen? Egal, ob jetzt Mutmacher, Denkanstoß oder eine klare Ansage, was liegt dir am Herzen?
In der derzeitigen Zeit einfach rausgehen, sich zeigen, nach vorne schauen und nicht in Ehrfurcht oder Depression daheim sind und sagen, die Leute trinken zu wenig Wein, sondern einfach nach vorne denken. Alles dreht sich und alles geht weiter. Und sich an den positiven Sachen, die auch jeden Tag passieren, nach oben ziehen. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Gerald, vielen Dank. Ich habe Spaß gehabt, mit dir hier diese Podcast-Episode zu bestreiten und wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute für die nächsten Tage, dass der Frost nicht kommt, und für das Jahr 2025, dass es für euch ein großartiges werden möge.
Ja, Wolfgang, vielen Dank für die netten Gespräche und wünsche dir auch ebenfalls alles Gute und dass du am Ball bleibst und das Thema Wein weiter so schön beackerst und so super Podcasts macht. Es gibt quasi nichts Schöneres im Auto, wenn man dann einen Podcast von dir hört.
Ja. Also, mach's ja. Gut. Tschüss.
Ja, dir ciao.
So, ihr Lieben, das war die Episode mit Gerald Baldauf, fränkischer Cool Climate Winzer in einem Seitental der Saale. Wir haben gesprochen über Betriebsgröße und Bodenhaftung, über Bio als Überzeugung und über die Gratwanderung, wenn nicht jeder Wein zertifiziert ist. Wir haben über Skaleneffekte und Verantwortung gesprochen, über Silvaner und Piwis, über Lesezeitpunkte, Frostängste und darüber, was passiert, wenn der Hagel kommt und man trotzdem ernten muss. Gerald hat uns einen ehrlichen, bodennahen Blick in seinen Alltag gegeben, mit all seinen Herausforderungen, aber auch mit viel Mut, Klarheit und Haltung. Wenn du Lust hast, noch tiefer in die Themen einzutauchen, schau gerne auf meiner Website vorbei. Dort findest du meine aktuellen Webinare und einen Hinweis auf die im Herbst startende Masterclass. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gern ein Abo da, gib mir eine Bewertung oder empfiehl Genuss im Bus einfach weiter. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in genau 14 Tagen. Bis dahin gilt wie immer, lasst es euch schmecken.